Zwei Freundinnen treffen sich. Sagt die eine, na, warst du bei der Wahrsagerin? Und was hat sie gesagt? Antwortet die andere, na ja, ich bin nur bis zur Tür gekommen und ich habe geklopft und sie rief, wer ist da? Und dann bin ich wieder gegangen. Versteht ihr? Wahrsagerin hat nicht gewusst, wer vor der Tür steht, ist sie wieder gegangen. Wir sind in einem Abschnitt, wo der Paulus den Thessalonichern abschließende, praktische Anweisungen gibt. Und heute wollen wir ganz besonders über die Geistesgabe der Prophetie sprechen und wie wir sie prüfen können. Sehr aktuelles, spannendes Thema, finde ich. Prophetie hat nichts mit Wahrsagen zu tun. Es ist nicht Gottes Absicht für unser Leben, uns unser Leben, unsere Zukunft vorauszusagen. Er ist unser Leben und er möchte, dass wir jeden Tag von ihm bestimmen lassen und in der Ausrichtung auf ihn, in der Gemeinschaft mit ihm, unsere Entscheidungen treffen. Die Bibel warnt uns auch ganz klar vor falschen Propheten, die nicht von Gott inspiriert sind, sondern die so ihr eigenes Ding drehen. Und so diese Ausgewogenheit, wir wollen offen sein für prophetisches Reden von Gott, aber auf der anderen Seite, weil Gott menschliche Werkzeuge benutzt, wollen wir es auch prüfen. Das ist die Ermahnung, die Gott uns durch Paulus heute gibt. Im Vers 19, das erste, was er sagt, ist: den Geist löscht nicht aus. Oder andere Übersetzungsmöglichkeit wäre: den Geist dämpft nicht oder unterdrückt nicht. Gott will unser Leben beherrschen. Er will sein Leben mit uns teilen. Er will sein Leben durch uns leben. Er will uns zurüsten für die Aufgaben, die er für uns hat. Und er tut es durch die Person des Heiligen Geistes, der in unseren Herzen wohnt, wenn wir uns Jesus anvertraut haben und eine geistliche Geburt erlebt haben. Und hier in unserem Abschnitt wird der Heilige Geist, die Person des Heiligen Geistes in unserem Herzen, bildlich mit einem Feuer verglichen, das wir auslöschen können oder dämpfen können oder unterdrücken können. In anderen Stellen heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist. Oder es spricht von Menschen, die dem Heiligen Geist widerstehen. Ich finde das erstaunlich, dass der allmächtige Gott uns Freiheit lässt, ihm zu widerstehen. Oder seinem Wirken in unserem Leben, sein Wirken in unserem Gemeindeleben auch zu unterdrücken, zu dämpfen, auszulöschen. Gott ist kein Diktator. Gott ist ein Liebhaber. Und er wird sich uns nicht aufdrängen. Er wird uns nicht vergewaltigen. Er will mit uns zusammenarbeiten. Und er wartet, bis wir uns ihm hingeben, bis wir ihm Raum geben, bis wir ihm folgen, bis wir verfügbar sind in unserem Leben. Wie können wir dem Heiligen Geist widerstehen? Wie können wir sein Wirken dämpfen oder unterdrücken? Erster Punkt, offensichtlich durch Ungehorsam oder durch eine rebellische Einstellung in unserem Leben. Wenn wir sagen, Gott nicht wie du willst, sondern wie ich will. Das ist offensichtlich, da widerstehen wir dem Heiligen Geist in uns. Und das ist gleichbedeutend mit Sünde. Wenn wir sündigen, dann entfernen wir uns in unserem Herzen von Gott. Und dann widerstehen wir dem, was er tun will, in uns und durch uns. Zweite Art, wie wir dem Heiligen Geist widerstehen können oder sein Wirken dämpfen können in unserem Leben, ist durch eine selbstgenügsame Einstellung, anstatt dass wir von ihm abhängig sind. Na, wenn wir Gottes Werk aus eigener Kraft tun wollen, ohne Gott, wenn wir im Selbstvertrauen statt im Gottvertrauen leben oder im Vertrauen auf irgendeine Methode, auf irgendein Programm statt Gott vertrauen. Paulus schreibt den Galatern, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Im Selbstvertrauen, im Vertrauen auf eigene Kraft? Dieses Vertrauen auf eigene Kraft drückt sich auch aus, wenn wir Gottes Geistesgaben geringschätzen oder ignorieren. Im nächsten Vers, liest Vers 19, da heißt es, Weissagungen verachtet nicht, oder prophetisches Reden ist es vielleicht übersetzt in manchen Übersetzungen. 1. Korinther 14, Vers 1, da sagt der Herr durch Paulus, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt oder prophetisch redet. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, aber noch mehr, dass ihr weissagt. Also der Herr ermutigt uns, dass wir uns nach Geistesgaben ausstrecken, ganz besonders auch nach der Gabe der Prophetie. Das ist eine gute Sache, das dient der Auferbauung des Leibes. Also wir wollen nicht irgendwie eine Abwehrhaltung haben, wenn jemand mit einem prophetischen Wort kommt, das ihm der Herr aufs Herz gelegt hat. Unsere prinzipielle Einstellung soll sein, dass wir uns darüber freuen. Also wir wollen prophetisch begabte Geschwister willkommen heißen und nicht verdächtigen. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ich kämpfe selber auch damit. Es gibt so viel Unsinn im Reich Gottes, so viele falsche Propheten, diese Gabe wird so oft missbraucht, dass unsere erste Reaktion, wenn jemand kommt, der prophetisch begabt ist, eher so ist, dass wir sagen, oh. Hey, aber wie vor Gericht sollte gelten, im Zweifelsfall unschuldig, ja? Im Zweifelsfall für den Angeklagten. Wir wollen prophetisch begabte Menschen nicht von vornherein verdächtigen oder verurteilen. Wir wollen uns freuen über diese Gabe. Diese Gabe ist ein Segen. Wir wollen uns ausstrecken danach. Dazu ermutigt uns der Herr. Vers 39, 1. Korinther 14. Daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Das ist auch ein Punkt. Wenn wir Gottes Geistesgaben selbstsüchtig oder lieblos oder chaotisch, unordentlich ausüben, statt in Liebe und in Ordnung und zur Auferbauung des Leibes, wenn wir versuchen, die Aufmerksamkeit der Menschen auf uns zu ziehen, statt Gott allein die Ehre zu geben, dann ist das die dritte Art, wie wir, oder eine dritte Art, wie wir das Wirken des Heiligen Geistes auslöschen können oder dämpfen können in unserer Mitte, seinem Wirken widerstehen können. Paulus schreibt den Korinthern, ihr kommt nicht zum Bessern, sondern zum Schlechtern zusammen. So wie ihr zusammenkommt, das ist nicht aufbauend, das ist zerstörend, im Gegensatz zu dem, was Gott will. Und Paulus sagt uns im Kontext hier, wenn er über prophetisches Reden spricht, den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, und dann Vers 21, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Also mit dieser ausgewogenen Herangehensweise lasst uns über Prophetie sprechen. Gabe der Prophetie oder der Weissagung. Was ist das? Prophetie ist das Aussprechen von Gottes Wort, Gottes Botschaft von Menschen an andere Menschen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Propheten oder prophetisch begabte Menschen sind angehalten, vom Heiligen Geistes auszusprechen, was Gott ihnen gibt. Bei Jeremia sehen wir das stark. Jeremia 20, da sagt Jeremia, und sage ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Und ich habe mich vergeblich bemüht, es weiter auszuhalten, ich kann nicht mehr. Das ist diese Überführung in dem Herzen von Jeremia, wenn er die prophetischen Worte, die Gott ihm gibt, nicht ausspricht. Es brennt wie Feuer in meinem Herzen, wenn ich das nicht tue. 1. Korinther 14 lesen wir aber auch, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Also ein Wort der Weissagung, ein Wort der Prophetie muss ausgesprochen werden, aber du hast es unter Kontrolle, wann du die Prophetie, die der Herr dir gegeben hat, weitergibst und aussprichst. Also wie alle Geistesgaben soll auch diese prophetische Gabe in Ordnung ausgeübt werden. Also nicht während ich predige, dass irgendwer was rausschreit, oder während wir singen, dass irgendwer eine Prophetie rausschreit oder so. Und das, was Gott gerade unter uns tut, unterbricht und die Aufmerksamkeit von Gott weglenkt auf sich selbst. Das wäre unordentlich, das so zu machen. Oder wenn Leute einfach durcheinander wir irgendwas rausschreien. Das ist unordentlich, das ist nicht aufbauend. Es gibt zwei Arten von prophetischer Rede. Das erste ist vorhersagende Prophetie. Gott ist außerhalb der Zeit und er kann zukünftige Ereignisse sehen und vorhersagen, bevor sie geschehen. Er kann es voraussagen. Im Alten Testament gibt es viele Prophetien über das Kommen von Jesus, über das Kommen des Messias, dass er ein Nachkomme von David sein wird, sein Geburtsort, wie er sterben wird, viele Details eigentlich. Wir finden im Alten Testament auch voraussagende historische Prophetien über Kyros, den Perserkönig zum Beispiel, oder den Fall Jerusalems, den Fall Babylons. Und auch im Neuen Testament finden wir das. Apostelgeschichte 21. Da schreibt Lukas, als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach: Dies hat der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Sagt ihm Paulus voraus, was passieren wird. Oder Apostelgeschichte 11, da sehen wir denselben Typen. Wir haben nicht viele Beispiele im Neuen Testament, aber hier haben wir ein paar. Da heißt es: In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus, selbe Typ, der stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Also hier sehen wir auch wieder, dass voraussagende Prophetie nicht Wahrsagerei ist, wo den Menschen detailliert ihre Zukunft vorausgesagt wird, um ihre Neugierde zu stillen. Das ist nicht, worum es geht. Prophetie ist nicht zur Information vor allem, sondern zur Motivation. Na, zukünftige Ereignisse werden nur in dem was vorausgesagt, dass wir uns darauf vorbereiten können. Der Zweck ist immer, dass es uns herausfordert. Das betrifft unser Leben jetzt. Voraussagende Prophetie ist immer gepaart mit der Aufforderung, eine gewisse Einstellung zu haben oder Aufforderung zum Handeln. Also zum Beispiel diese Hungersnot, die prophezeit wird, es gibt jetzt was zu tun. Die Brüder sagen, okay, der Herr zeigt uns das, wir müssen jetzt vorsorgen, wir wollen zusammenlegen für die Geschwister in Judäa. Deswegen gibt Gott es, nicht um irgendwie eine Neugierde zu befriedigen, sondern es gibt jetzt was zu tun. Es hat immer was mit dem Jetzt zu tun, wenn Gott uns vorhersagende Prophetie gibt. Im Alten Testament ist diese Art von Prophetie oft im Kontext von Gericht und dem Aufruf von Buße, oder zur Buße besser gesagt. Wo der Herr sagt, Leute, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird das und das passieren. Wieder. Warnung mit dem Zweck, uns zur Umkehr zu bringen. Es hat was mit dem Jetzt, mit dem Heute zu tun. Oder im Alten Testament, wo Leute auf den Messias, auf Jesus vorbereitet werden, um ihnen Hoffnung zu geben. Zweite Art von Prophetie ist die sogenannte didaktische oder lehrende Prophetie. Da geht es um Zurechtweisung, um Ermahnung, um Ermutigung. Und das ist eigentlich ein großer Teil davon, was die alttestamentlichen Propheten getan haben. Wenn ihr die Prophetenbücher lest, der größere Teil ist eigentlich Lehre und ein kleinerer Teil hat wirklich was mit Vorhersagen zu tun. Zum Beispiel Hesekiel 33, ich lese euch das vor. Da sagt der Herr, spricht zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehret um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Also es ist Ermahnung, ein Aufruf zur Buße, zur Korrektur. Die allermeisten alttestamentlichen Prophetien haben zurechtweisenden Charakter. Übrigens. Propheten haben normalerweise nicht das gesagt, was die Leute hören wollten. Deswegen waren sie auch nicht sehr beliebt, wurden oft verfolgt. Das ist oft die Last, die prophetisch begabte Menschen tragen müssen. Sagen nicht immer das, was die Leute hören wollen. Aber wir finden auch ein paar ermutigende Prophetien im Alten Testament. Ich denke an die Prophetien Zacharja, an Zerubabel, den Leiter der Juden nach der Rückkehr aus dem Exil in Babylonien. Da spricht der Herr zu ihm: Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Also eine der wenigen persönlichen Prophetien in der Bibel. Prophetie hat normalerweise Gemeinschaftscharakter. Aber hier ermutigt und ermahnt der Herr den Zerubabel in der schweren Zeit durchzuhalten, in der er sich überwältigt fühlt von seiner Aufgabe. Und er ermutigt ihn, sagt: Hey, du musst es nicht aus eigener Kraft tun. Heiliger Geist wird es tun. Das ist Ermutigung. Jeremia 29. Wer mitlesen will, kann es gern aufschlagen. Ich werde einen längeren Abschnitt lesen. Da sehen wir verschiedene Aspekte von Prophetie zusammen. Und das ist oft so, dass sie nebeneinander stehen. Jeremia 29, Vers 4. Da haben wir zuerst Unterweisung, wo der Herr sagt, was sie tun sollen. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe: Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne. Und eure Töchter gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Also Unterweisung, wie sie leben sollen in der Gefangenschaft. Und dann kommt eine Warnung. Denn so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels: Lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen. Und hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn Lüge weissagen sie in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Warnung vor falschen Propheten. Und dann haben wir eine Vorhersage. Denn so spricht der Herr: Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch, an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Also Vorhersage, es wird 70 Jahre dauern. Vorhersage ist, um ihnen Perspektive zu geben. Wieder, dass sie jetzt richtig leben, dass sie jetzt das Richtige tun. Und dann zum Abschluss noch eine Ermutigung. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Hier haben wir verschiedene Aspekte in dieser Prophetie. Oft ist prophetisches Reden auch, wo ein Prophet einfach das Wort Gottes, das schon offenbart ist in der Bibel, in Erinnerung ruft und auf eine konkrete Situation anwendet. Jeremia tut es in Jeremia 17, spricht er zu dem rebellischen Volk und sagt: So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Kommt dieses Bild von dem Baum bekannt vor? Wo habt ihr das schon mal gelesen? Psalm 1. Genau. Jeremia ruft hier das Wort Gottes. Ein Psalm in Erinnerung. Apostelgeschichte 2, das Pfingstereignis, ist auch so ein Beispiel. Da heißt es, Petrus aber mit den Elfen aufstehend erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sah ich kund und nehmt zu Ohren meine Worte. Denn dieses nicht trunken, wie er meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht der Herr, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure Jünglinge werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Also, Petrus sagt, das, was der Prophet damals gesagt hat, das gilt für jetzt. Wendet Gottes Wort, das schon offenbart ist, auf die konkrete Situation an. Wir können sagen, Prophetie ist oft das rechte Wort zur rechten Zeit. Prophetie hat normalerweise auch immer einen Aspekt von Offenbarung. Prophetisches Reden ist Offenbarung. 1. Korinther 14, Vers 30. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Oder Verse 24 und 25, wer mitlesen will. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt, das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Hat mit Offenbarung zu tun. Beispiel. Manchmal nach einer Predigt kommen Leute zu mir und sagen, hey, das hat genau in meine Situation reingesprochen oder das hat heute genau die Fragen beantwortet, die ich auf dem Herzen hatte. Und das Beispiel, was du gebraucht hast, hat genau meine Situation beschrieben, obwohl ich keine Ahnung hatte. Das ist so ein prophetischer Aspekt in der Predigt. Manchmal, ich hoffe, oft. Aber in der Predigt kann ein prophetisches Wort sein. Und Geistesgaben wirken oft so natürlich, dass es uns gar nicht auffällt. Gott wirkt übernatürlich natürlich. Normalerweise ist nicht irgendwie was, wo wir unsere Stimme ändern müssen und in irgendeine Trance fallen müssen und uns irgendwie komisch verhalten. Nee, Gottesgaben wirken ganz natürlich. Prophetie kann auch einen Aspekt von Führung haben. Wo Gott einer Gruppe oder einer einzelnen Person sagt, was jetzt dran ist. Beispiel haben wir in der Apostelgeschichte 13. Es waren aber in Antiochien in der dortigen Versammlung Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, offensichtlich durch ein prophetisches Wort, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu welchem ich sie berufen habe. Also der Heilige Geist sprach durch ein prophetisches Wort. Er führt durch ein prophetisches Wort. Und seht, Gott hatte die beiden schon berufen. Er hatte schon zu ihnen persönlich gesprochen über die Sache. Und jetzt sagt der Heilige Geist zu ihnen durch den Propheten, jetzt ist die Zeit, loszuziehen. Und bestätigt das. Das ist wichtig, dass wir es im Auge behalten. Persönliche Führung oder auch persönliche Zurechtweisung ist immer nur Bestätigung. Wenn der Herr dich führen will, dann wird er zuerst zu dir persönlich sprechen. Gott hat deine Nummer. Er wird zu dir reden, zuerst. Und dann wird es vielleicht durch ein prophetisches Wort von wem anderen bestätigen. Aber ich würde nie drauf losrennen, wenn irgendwer anderer mir was sagt, was mir völlig neu ist. Würde ich mal sagen, okay, ich heb's mir auf, ich lege es ins Regal, mal sehen, ob Gott zu mir spricht. Ich würde es nur als Bestätigung nehmen. Auch wenn der Herr mich korrigieren wird, dann wird er immer zuerst persönlich zu mir sprechen, in meinem Herzen, in meinem Gewissen, wird mich da überführen. Er wohnt in meinem Herzen. Und nur wenn ich es nicht hören will, wenn ich das wegschiebe, wenn ich dem widerstehe, was er mir sagen will, dann wird er vielleicht durch einen prophetisch Begabten nochmal zu mir sprechen und es nochmal konfrontieren. Aber dann wird immer dieses Zeugnis in meinem Herzen sein, wo ich sage, oh, oh, ich weiß. Ich habe es ignoriert. Aber wenn jemand zu mir kommt mit einem zurechtweisenden Wort und das nicht Bestätigung findet von dem, was Gott mir eh schon gezeigt hat, dann lege ich das einfach weg oder schmeiße es weg. Und dann kann ich zu dem anderen sagen, ich glaube nicht, dass das der Herr war, sondern das kommt von dir. Weil Gott überführt mich immer zuerst, persönlich. Es gibt diese Graubereiche in der Bibel. Oder besser gesagt, nicht in der Bibel, wo die Bibel einfach nicht klar sagt, was Sache ist. Nein, es gibt ganz klare Aussagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist Sünde. So sollst du leben. Aber dann gibt es Graubereiche, wo Christen unterschiedliche Überzeugungen haben und wo die Bibel nicht eindeutig sagt, was Sache ist. Dinge wie Musikstile zum Beispiel. Oder darf ein Christ rauchen? Wie ist es? Wann darfst du dieses Mädel, das du liebst, zum ersten Mal küssen? Ist es bei der Hochzeit oder bei der Verlobung oder doch schon vorher? Ich meine, das sind solche Dinge, wo Christen unterschiedliche Meinungen haben. Zur Zeit des Neuen Testaments waren es solche Dinge wie jüdische Feiertage, müssen wir die halten? Oder dürfen wir Fleisch essen, das Götzen geopfert ist? Und manchmal missbrauchen gesetzliche Leute prophetisches Reden, um anderen ihre Überzeugung aufzudrücken. Und sagen, so spricht der Herr, lass die Finger von dieser CD. Ja, hey, ich meine, wenn der Herr mich schon persönlich überführt hat über die Musik, weil sie einfach pervers ist, ja, und ich kriege so ein Wort, dann nehme ich es als Bestätigung. Aber wenn der Herr nicht zu mir gesprochen hat und ich kann mir das mit einem guten Gewissen anhören, dann schmeiße ich diese angebliche Prophetie weg. Sag ich, ich glaube nicht, dass das vom Herrn ist. Das ist deine eigene Überzeugung, die du jetzt mir aufs Ohr drücken willst, aber nicht das Reden des Herrn. 1. Korinther 14, Vers 3 fasst es zusammen. Er sagt, wer weissagt, redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und versteht, dass Ermahnung nicht dasselbe ist wie Verdammnis. Verdammnis ist nie aus Gottes Geist. Wir wissen, wer es ist, der uns verdammt. Es ist zur Erbauung, zur Ermahnung oder Ermunterung und zur Tröstung. Und im Vers 4, wie alle Geistesgaben außer der Zungenrede, es ist zur Erbauung der Gemeinde. Vers 31 heißt es, dass alle etwas lernen und getröstet werden. Darum geht's bei Prophetie. Wie funktioniert das Ganze? Der Herr spricht zu dir, wie immer er zu dir spricht. Ich meine, das ist was sehr Subjektives, was sehr Persönliches. Gottes Reden in unserem Herzen. Vielleicht legt er dir ein Wort aufs Herz, eine Bibelstelle. Oder er gibt dir einen ganz starken Eindruck in deinen Gedanken. Er gibt dir eine Vision. Wie immer Gott zu dir spricht. Aber es kommt mit Autorität. Erinnert euch an Jeremia, dieses Brennen in seinem Herzen. Du musst es weitergeben. Aber ich würde sagen, ich würde es nicht zu dogmatisch weitergeben, ich persönlich. Ich würde mich nicht hinstellen und sagen, so spricht der Herr. Ich würde es eher ein bisschen demütiger machen. Ich würde eher sagen, du, ich habe so einen Eindruck, der Herr will sagen. Oder ich glaube, ich habe ein Wort vom Herrn an dich. Weil wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt. Wir können Gott nicht immer perfekt, immer so klar hören. Wir müssen oft noch wachsen in der Begabung, die Gott uns gegeben hat. Aber wir brauchen auch keine Angst haben, Fehler zu machen. Und dann die anderen, die zuhören, die sollen das prüfen, was gesagt wurde. Ich würde euch empfehlen, nicht als der Prophet oder die Prophetin aufzutreten. Ich persönlich bin mir gar nicht sicher, ob es das heute noch gibt. Gut, in Epheser 4 heißt es, er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also neben Evangelisten und Pastoren und Lehrern ist ja auch der Dienst oder das Amt von Aposteln und Propheten erwähnt. Allerdings in Epheser 2,20 heißt es, ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Also Apostel und Propheten haben die Grundlage für die Gemeinde gelegt und Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube eigentlich eher nicht, dass es noch Apostel und Propheten gibt, in diesem selben Sinn wie die Apostel und Propheten, die die Kirche gegründet haben und die die Bibel geschrieben haben. Auf diese Art und Weise inspiriert waren von Gott. Ich glaube ganz sicher, dass es prophetisch begabte Geschwister gibt. Und ich glaube, dass jeder einzelne von uns dann und wann mal ein prophetisches Wort vom Herrn bekommen kann. Ich meine, Gott begabt uns je nach der Situation, je nach dem, was wir brauchen. Und wir dürfen uns immer nach dem ausstrecken, nach den Geistesgaben, die wir jetzt gerade brauchen. Ich persönlich glaube nicht, dass Gott jedem nur eine Gabe gibt und dann der eine ist der Prophet, der andere ist der Lehrer, der andere, das ist unser Wundermann oder so. Ich weiß aus eigener Erfahrung, manchmal habe ich die eine Gabe, manchmal habe ich sie nicht. Gib mir Gott wieder eine andere und das ist gut so, je nach der Situation, wie Gott uns gebrauchen will. Geistesgaben sind dazu da, um einander zu dienen, um einander aufzubauen. Und je nach Situation ist was anderes nötig. Und klar, wir wirken zusammen als Leib, aber wenn ich jetzt alleine zum Beispiel mit jemandem rede und Mann, ich brauche ein Wort Erkenntnis, ich brauche Einsicht, dann darf ich damit rechnen, dass Gott mir auch so ein Wort gibt, darf mich danach ausstrecken. Muss nicht irgendwie sagen, hey, warte mal, lass uns das Gespräch unterbrechen, ich rufe mal schnell einen prophetisch Begabten an, vielleicht kann er dazukommen. Dazu ist nicht immer Zeit, oder? Aber gibt es noch Propheten im biblischen Sinn? So wie die biblischen Propheten? Bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Ich persönlich kenne zumindest keinen. Ich weiß, bei uns in der Gemeinde gibt es keinen. Und ganz sicher sind die, die es am lautesten für sich beanspruchen, keine solche Propheten, die herumreisen und Prophetenschulen gründen und so weiter. Ich meine, alles, was ein biblischer Prophet, was diese biblischen Propheten prophezeit haben und niedergeschrieben haben, das war 100% Gottes Wort. Und wenn du das für dich beanspruchst, so ein Prophet zu sein, dann gilt derselbe Maßstab auch für dich. 100%. Nicht 99%, das ist nicht genug. Im Alten Testament gab es nur wahre Propheten und falsche Propheten. Und wenn eine Prophetie nicht eingetroffen ist, dann war dein falscher Prophet. Dann wurde der gesteinigt, wurde aus der Mitte weggeschafft. Ich meine, war eine verantwortungsvolle, ehrfurchterbietende Aufgabe, prophetisch zu reden, für den Herrn zu sprechen. Ich persönlich würde mich nie trauen, mich auf dieselbe Stufe zu stellen wie die biblischen Propheten. Herumzurennen und sagen, ich bin der Prophet. Oh oh. Ich glaube, es ist weiser, es ist besser, wenn wir ein bisschen eine demütigere Haltung einnehmen. Aber wir wollen die prophetische Gabe ganz sicher nicht verachten, sondern wir wollen sie anfachen. Wie Paulus dem Timotheus sagt, fach an die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Wir wollen wachsen darin, wir wollen sie ausüben. Und dann heißt es, prüft aber alles in Vers 21, das Gute haltet fest. Wir müssen alles prüfen. Jede prophetische Rede. Weil wir menschlich sind, weil wir nicht immer perfekt Gottes Stimme hören können, auch weil es falsche Propheten gibt, die aufstehen werden. Wie können wir praktisch prüfen? Das ist der letzte Punkt, den ich mir anschauen möchte. 1. Korinther 14, die Verse 29 bis 33. Oder, nee, ab Vers 29 auf jeden Fall. Da heißt es, Propheten, aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Oder die Prophetie prüfen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Also so soll das funktionieren. Jemand spricht ein prophetisches Wort aus, von dem er denkt, dass ihm der Herr das aufs Herz gelegt hat, und die anderen beurteilen das. Und ich würde sagen, es ist gut, wenn sie dem prophetisch Begabten auch Feedback geben und sagen, hey, ja, das hat mich angesprochen, das spricht in meine Situation, das ist eine Bestätigung für das, was Gott in meinem Leben gerade tut oder in unserer Mitte gerade tut. Oder auch das Feedback zu geben, du, ich glaube nicht, dass das jetzt vom Herrn war. Ich glaube, das warst du eher selbst. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Es verwirrt mich irgendwie. Oder es passt nicht mit der Bibel überein, was du da sagst. Ich glaube, dieses Feedback ist wichtig, dass wir lernen können. Auch dass prophetisch Begabte wachsen können in ihrer Gabe und lernen können, wann es der Herr ist, der zu ihnen spricht, und wenn es eher von ihnen selber kommt oder sonst wo. Das Ausüben der Geistesgaben erfordert viel Mut und auch viel Demut von allen Beteiligten. Erfordert Mut, es auszusprechen, was Gott mir zeigt, ob das jetzt für den prophetisch Begabten oder für den, der es prüft, ne? Erfordert Mut von beiden Seiten, aber es erfordert auch Demut, sich korrigieren zu lassen. Aber wenn wir in Liebe und in Demut zusammenkommen, dann wachsen alle, dann ist es wunderbar, dann werden alle auferbaut, ist eine wunderbare Sache. Wie können wir prophetisches Reden prüfen? Ich gebe euch 10 Prinzipien heute Morgen, die ich gefunden habe. Denkt ihr, wenn ein Prediger sagt, mein letzter Punkt, gibt 10 Unterpunkte. Ja, wird aber schnell gehen. Der erste Punkt und der leichteste Punkt, vorhersagende Prophetie, ist relativ einfach zu prüfen. Die Bibel sagt, wenn ein Prophet was prophezeit und es tritt nicht ein, dann ist er ein falscher Prophet, dann war es falsch. Gott weiß alles, er ist unfehlbar, wir Menschen wissen nicht alles, wir können irren. Hier ist eine Vorhersagung von Thomas Watson, der Chef von IBM 1949. Da hat er sozusagen prophezeit und gesagt, ich denke, es gibt einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer. Er hat sich geirrt. Also Menschen sind fehlbar, Gott allein irrt sich nicht. Vorhersagende Prophetie ist leicht zu prüfen, wenn es nicht eintrifft, dann war sie falsch. Zweitens, selbst wenn eine Prophetie eintrifft, aber der Prophet Abfall von Gott lehrt, sagt das Alte Testament, dann ist es ein falscher Prophet. Also wir sollen nicht nur Prophetie prüfen, sondern auch den Propheten prüfen. Und Jesus sagt uns, an ihrer Frucht werdet ihr sie erkennen. Also wie ist der Charakter von dem Typen? Was prägt sein Leben? Was sind seine Prioritäten? Ist die Frucht des Geistes sichtbar? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Frucht des Geistes, ist das sichtbar in seinem Leben? Ist er demütig? Oder ist er einer, der selbstsüchtig ist und habgierig ist und stolz ist? Das sind die Zeichen eines falschen Propheten, sagt uns das Neue Testament. Dritter Maßstab ist unser Wort Gottes, ganz klar. Alles, was dem widerspricht, was in der Bibel steht, ist falsch, ist verkehrt. Heilige Geist wird sich nicht widersprechen. Und das ist die absolute Wahrheit. Das ist das absolut inspirierte Wort Gottes, was wir in der Bibel in unseren Händen halten. Also wir müssen die Bibel gut kennen. Die prophetisch Begabten, dann können sie sich selber prüfen. Und die, die prophetische Rede beurteilen wollen. Wir müssen Gottes Wort kennen. Wir müssen uns danach ausrichten. Das ist die Grundlage für unsere Lehre, für unsere Doktrin, für unser Leben. Nicht einzelne Prophetien oder persönliche Prophetie. Mich persönlich beunruhigt es, wenn Christen menschlichen Prophetien nachlaufen und die sammeln und die studieren und nicht die Bibel. Oder wenn Gemeinden ihre Gottesdienste um prophetische Eindrücke oder um Geistesgaben aufbauen und nicht um das Bibelstudium. Da läuft irgendwas falsch, da ist irgendwas außer Balance, wenn wir unsere persönlichen Propheten brauchen statt Gottes Wort. Prophetische Rede ist immer nur Ergänzung und Anwendung vielleicht von Gottes Wort in unsere konkrete Situation. Aber wird es niemals ersetzen. Und das ist gefährlich, wenn Menschen das tun. Und es gab so eine Zeit, wo es diese Prophetenbewegung gab und die Leute, alles hat sich um Worte, persönliche Worte von Propheten gedreht. Und manche Leute hatten den Eindruck, oh Mann, wir wissen nichts mehr und wir haben keine Leitung mehr, wenn wir jetzt kein Wort kriegen von irgendeinem Propheten. Nee, Leute, wir haben Gottes Wort. Und wenn Gott nie wieder zu uns sprechen würde, hätten wir unser ganzes Leben zu tun. Und wären nicht irgendwie verwirrt und würden nicht irgendwie in die Irre gehen. Wir haben Gottes gutes Wort in unseren Händen. Deswegen legen wir Betonung bei uns auf Gottes Wort. Und wir wollen offen sein für prophetisches Reden, für Gottes Geistesgaben. Aber das ist nicht, warum wir uns drehen. Sondern Jesus soll im Zentrum sein. Und das, was er schon gesagt hat, das ist ganz, ganz wichtig. Wir prüfen Weissagen, prophetische Rede an Maßstab von Gottes Wort. Auch an dem lebendigen Wort Gottes, an Jesus. Wir können uns fragen, stimmt die Prophetie mit seinem Charakter überein? Oder ist es allzu menschlich, was da gesagt wird? Würde Jesus das sagen? Und zum Beispiel der Teufel verdammt, aber Jesus Gott überführt, er weist auf Vergebung hin, wenn er das tut. Welchen Ton hat diese Prophetie? Gute praktische Frage, die wir stellen können. Vierte Art, wie wir prophetisches Reden prüfen können, ist durch das Zeugnis des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Also wir sitzen zusammen in einem Kreis, da kommt ein prophetisches Wort. Was sagt der Heilige Geist in unserem Herzen dazu? Sagt er, ja, das ist von mir? Gibt er Zeugnis in unserem Herzen? Bestätigt er das, was gesagt wurde? Oder widerspricht er dem, was gesagt wurde? Hast du in deinem Geist so ein ungutes Gefühl? Es ist oft schwer zu beschreiben, aber dieser innere Unfriede, diese innere Unruhe, wenn du das hörst. Also ist eine gute Frage, ist da dieses übereinstimmende Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen derer, die hier zusammen sind? Es gibt auch die Gabe der Unterscheidung, wo Geschwister durch konkrete Offenbarung von Gott offenbart bekommen, ob etwas von Gott ist oder nicht. Fünfter Punkt. Wir können fragen, passt dieses Wort in den Kontext unseres Lebens oder den Kontext unserer Gruppe, wenn es ein prophetisches Wort ist an eine Gruppe. Prophetie ist immer Gottes konkretes Wort in eine spezifische Situation. Adrian Plass in seinem Buch, das Tagebuch eines frommen Chaoten, wo er so ein bisschen Charismatik aufs Korn nimmt, da beschreibt er diese Situation, wo er sich so nach einem Wort vom Herrn ausstreckt und er bemüht sich und er steigert sich rein und irgendwann kommt ihm dieser Gedanke und er fragt sich, könnte es sein, dass Gott mir sagt, kauf dir einen Laubfrosch und nenn ihn Kaiser Wilhelm? Naja, da wäre ich eher skeptisch. Ich meine, außer es ist spezifisch und du hast drüber gebetet, ob du dir einen Laubfrosch kaufen sollst und den Kaiser Wilhelm nennen sollst und dann kommt so ein Wort, dann würde ich sagen, ja, es ist eine Bestätigung, aber sonst, wenn wir jetzt hier zusammensitzen und jemand wird aufstehen und sagen, ich glaube, der Herr will sagen, kauft euch einen Laubfrosch, nennt ihn Kaiser Wilhelm, war eher ein bisschen skeptisch bei solchem Zeug. Also, die Frage ist da das Zeugnis des Kontextes? Passt dieses Wort zu dem, was Gott gerade bei uns tut? Oder passt es zu anderen Eindrücken, zu anderen Worten dieses Abends oder dieses Morgens, die schon gegeben wurden? Passt es zusammen? Bestätigt es etwas? Ermutigt es uns in einem Vorhaben, das wir auf dem Herzen haben? Gibt es uns eine Antwort auf eine Frage? Ist es aktuell? Ist es spezifisch? Prophetie ist kein allgemeines Gelaber. Richie hat mir mal ein Video mitgebracht von irgendeinem indischen charismatischen Prediger. Und der hat solche Arten der Prophetien gegeben. Er hat gesagt, es wird nächstes Jahr ein Erdbeben geben in Los Angeles. Haha, es gibt jedes Jahr Erdbeben in Los Angeles. Oder das Jahr 2006 wird ein schweres Jahr für die USA werden. Nein, nicht, die sind im Krieg hier im Irak. Jetzt hatten sie gerade Wahlen. Ne? Leute, das ist kein Prophet, das ist ein Scharlatan. Das ist Humbug, solches Zeug. Das ist nicht spezifisch, das passt nicht in den Kontext. Warum sollte Gott dieser armen, ungebildeten indischen Landbevölkerung, die da versammelt war, sagen, dass 2006 ein schweres Jahr wird für die USA? Wo ist da die Erbauung? Wo ist da die Ermutigung? Wo ist da der Trost für diese Zuhörer? Das ist Schwachsinn. Also sechster Punkt, Prinzip, was wir uns da vielleicht auch rausnehmen können, ist, Prophetie ist spezifisch, ist konkret. Es passt in den Kontext und es ist konkret. Siebter Punkt, ist es klar verständlich? Ergibt es Sinn? 1. Korinther 14 sagt uns, für Zungenrede brauchen wir Ausleger, die ist nicht verständlich. Aber durch ein prophetisches Wort, durch prophetische Rede will Gott zu uns sprechen. Er will mit uns kommunizieren. Und Gott ist ziemlich schlau und er kennt uns und deswegen wird er in der Art und Weise mit uns kommunizieren, sodass wir es verstehen können. Also unverständliches oder unzusammenhängendes, wirres Gelaber irgendwie, das ist kein prophetisches Wort. Und wenn ihr gewisse charismatische Kreise kennt, es gibt sehr viel davon, wo diese sogenannten Prophetien eigentlich mehr Unklarheit als Klarheit bringen. Und die Leute fragen sich, ja, was will Gott uns eigentlich sagen? Hey, wo ist da die Erbauung, wo ist da der Trost? Gott hat ein Wort der Unklarheit an uns, preis dem Herrn. Also, Gottes Wort wird immer klar sein. Ja, es ist wahr, dass die alttestamentlichen Propheten manchmal selbst nicht alles verstanden haben, worüber sie prophezeit haben, das stimmt. Also, gerade was messianische Prophetien betrifft oder Endzeit. Es gibt im Buch Daniel eine Situation, wo der Daniel nachfragt, weil er es nicht versteht. Und die Antwort vom Herrn ist eigentlich keine Antwort. Der Herr sagt ihm, das ist nicht für dich. Okay. Brauchst du es nicht verstehen, wenn es nicht für dich ist. Also die Propheten haben selbst nicht immer alles verstanden, aber der Teil der Prophetie, der in die konkrete Situation gesprochen hat und die Menschen, die es konkret angesprochen hat, die haben es ja wohl, die haben sonnenklar verstanden, worum es geht. Das war sonnenklar, das war sehr konkret. So konkret, dass sie die Propheten verfolgt haben. Also zumindest der, für den das prophetische Wort ist, selbst wenn es der prophetisch Begabte nicht versteht, aber der, für den das Wort ist, für den ist es sehr klar. Der versteht genau, worum es geht. Also wir müssen nicht raten, was Gott uns sagen will. Prophetisches Wort bringt immer Klarheit. Gottes Wort bringt immer Klarheit. Achtes Prinzip, wir können uns fragen, was ist die Frucht dieses prophetischen Wortes? Verwirrung, Angst, Unfreiheit, solche Dinge sind nicht die Frucht des Heiligen Geistes. Also wir können uns die Frucht anschauen, was tut dieses prophetische Wort in unserer Mitte? Baut es uns auf? Macht es die Gemeinde gesünder oder zerstört es? Bringt es Chaos? Neunte Frage, die wir stellen können, ist, hat dieses Wort diesen Offenbarungscharakter, über den wir vorher gesprochen haben? Wo Gott etwas aufdeckt oder wo Gott etwas konkret macht. Prophetisch Begabte weiß dieses prophetische Wort nicht aus eigener Beobachtung oder weil er nachgedacht hat oder irgendwas sieht und dann selber die Bibel studiert und nachguckt, was könnte Gott dazu sagen. Nee, Gott offenbart ihm etwas. Also wenn ich irgendeine blöde Entscheidung treffe und ich weiß es und es ist offensichtlich und dann kommt jemand zu mir und sagt, so spricht der Herr, das war dumm. Das ist keine Prophetie. Es ist offensichtlich. Genauso wie diese angeblichen Prophetien dieses falschen indischen Propheten. Ich meine, jeder, der einen Internetanschluss hat und der Nachrichten liest, weiß diese Sache, dass es ein Erdbeben geben wird in Los Angeles oder dass es kein leichtes Jahr ist für die Vereinigten Staaten. Es ist nichts Prophetisches. Hat es diesen Offenbarungscharakter? Und letzter Punkt, zehnter Punkt, zumindest den ich gefunden habe. Was ist das Ziel der Prophetie? Propheten in der Bibel und auch Jesus in seinen prophetischen Worten, die haben immer Gottes Volk zurückgerufen zu Gottes Herz. Also ermutigt uns ein prophetisches Wort in unserer Beziehung mit Gott? Korrigiert es was, was unsere Beziehung mit Gott stört? Ermutigt es uns, ihm gehorsam zu sein? Führt es uns in eine tiefere Abhängigkeit von Gott? Ermutigt es uns zu einem heiligeren Leben für Gott? Das sind Fragen, die wir stellen können. Hesekiel 13, Vers 9, da prophezeit der Prophet Hesekiel über falsche Propheten. Und er sagt, Oder Herr sagt durch ihn, ich werde meine Hand gegen die Propheten ausstrecken, die Nichtiges schauen und Lüge wahrsagen. Deshalb, ja, deshalb, weil sie mein Volk irreführen und sagen Friede, obwohl kein Friede da ist. Und baut es eine Wand, siehe, sie bestreichen es mit Tünche. Also in der Zeit, wo Buße angebracht war vom Volk Gottes, haben diese falschen Propheten eine Kuschelbotschaft gebracht. Also dieses beliebte Wohlstand und Gesundheit und Erfolg. Evangelium. Health and Wealth. Gospel. Falsche Propheten sagen immer den Leuten das, was sie hören wollen. Suchen Anerkennung bei Menschen. Wahre Propheten haben sich selbst nie als wichtig angesehen. Hatten eine Leidenschaft zur Ehre Gottes. Menschen zurückzuführen zu ihm. Was hat Johannes der Täufer gesagt? Er hat gesagt, er, Jesus, muss zunehmen und ich muss abnehmen. Ich muss geringer werden. Wahre Propheten werden Jesus verherrlichen. Wahre Propheten haben die Menschen immer an Jesus gebunden und nicht an sich selbst. Das ist auch immer eine rote Fahne, wenn das passiert. Und es ist ein gutes Prinzip hier für prophetisch Begabte, dass sie sich selber fragen, ja, warum sage ich jetzt das, was ich sage? Was ist meine Motivation? Was ist die Quelle davon? Will ich Anerkennung? Bin ich vielleicht verärgert über diese Person und deswegen sage ich ihr ein korrigierendes Wort? Oder bin ich ungeduldig mit einer Situation und ich will die Dinge ändern oder ich will die Dinge beschleunigen? Will ich meine eigene Idee irgendwie durchbringen? Was ist es, was mich da antreibt? Und es ist ein Brennen für Jesus, das mich treibt, eine Leidenschaft für seine Ehre. Will ich Menschen zu ihm bringen? Will ich seine Gemeinde aufbauen? So ein ganz guter Test. Also hier nur so ein paar biblische Prinzipien, die ich gefunden habe. Ihr könnt es ja prüfen, prüft alles. Behaltet das Gute. Vielleicht findet ihr ja auch noch mehr. Und wisst ihr was, wenn ihr noch mehr findet, sagt es mir bitte weiter. Ich würde gerne sammeln. Ich will auch gern wachsen in diesen Dingen. Lasst uns zum Abschluss noch schnell die letzten Verse lesen. Vers 22, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Von aller Art des Bösen, was heißt das für dich konkret? Naja, worüber überführt dich denn der Heilige Geist gerade? Worüber hast du ein schlechtes Gewissen? Wo hast du keinen Frieden drüber? Das ist das Böse, von dem du dich fernhalten sollst. Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig und möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er euch beruft, er wird es auch tun. Heiligung ist Gottes Wirken, Gottes Werk in uns, wenn wir uns ihm hingeben. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Betet für uns, Brüder, betet für uns, grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss. Und Jungs, das ist keine Einladung, die Mädels abzuschmusen. Brüder, küsst die Brüder, heißt es hier. Also die Männer haben die Männer geküsst, die Frauen die Frauen. Das war die Art, wie sie sich begrüßt haben. Für uns heute übersetzt heißt es, seid einfach freundlich miteinander. Schüttelt euch freundlich die Hand. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Nächste Woche fangen wir den 2. Thessalonicher Brief an. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Gott, ich danke dir, dass du uns Klarheit bringst, auch was prophetisches Reden betrifft. Und auch wie wir es prüfen können. Und Gott, ich bitte dich um mehr prophetisches Reden in unserer Mitte. Wir wollen offen sein dafür. Gott, wir wollen deinen Geist nicht irgendwie eindämmen oder dein Wirken irgendwie hindern, weil wir vielleicht Angst haben oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber ich bete auch um deine Weisheit, dass du uns Weisheit gibst, das in Ordnung und zur Auferbauung auszuüben, in Liebe. Und dass du uns Weisheit gibst, zu prüfen. Vater, ich bete einfach, dass du uns nah bei dir hältst. Und wie dieser letzte Vers sagt, dass die Gnade Gottes, Gnade unseres Herrn Jesus Christus, uns begleitet diese Woche. In seinem Namen beten wir. Amen. Amen.